HR Info. Politik. Heute aus Wiesbaden.
Eine Woche der gemischten Gefühle für die SPD. Erst ein Wechselbad der Gefühle nach den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg, dann das Feiern des Gemeinschaftsgefühls in Saarbrücken bei der ersten von 23 Regionalkonferenzen. Die Partei sucht bekanntlich neue Vorsitzende. Hochgefühle schließlich in Hessen, weil mit Nancy Faeser eine neue Fraktionsvorsitzende gewählt wurde. Die Partei ist dem bisherigen Spitzenmann Thorsten Schäfer-Gümbel für vieles dankbar, braucht jetzt aber einen Neuanfang. Eine Woche der großen Gefühle also für die SPD. Solche Gefühle dürfen natürlich nicht dazu verleiten, vom Boden der harten Tatsachen abzuheben. Mein Name ist Christopher Plass. Gefühle können auch schmerzhaft sein. Mit Blick auf das schwierige Wochenende für die Sozialdemokraten und die Große Koalition insgesamt bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Timon Gremmels weiß das. Er ist hessischer Bundestagsabgeordneter und Chef des SPD-Bezirks Hessen-Nord.
Ich würde sagen, dass beide Parteien mit einem blauen Auge davon gekommen sind. In Brandenburg hat Dietmar Woidke gewonnen, sicherlich auch mit Leihstimmen von anderen Parteien. Und das Gleiche hat die CDU in Sachsen. Insofern ist erstmal Ruhe eingekehrt. Aber es ist für beide Partner in der Großen Koalition noch etwas zu tun, weil das sind keine Ergebnisse, wo sich Volksparteien mit zufrieden geben können.
Merkt man das eigentlich? Sie sind ja Mitglied der SPD-Bundestagsfraktion. Sagen wir mal, so eine Spannung innerhalb auch der Koalition unter dem Motto, keiner weiß so richtig weiter oder man schiebt dem anderen die Schuld zu. Wirkt sich das in der täglichen Arbeit aus?
Also ich kann es für meinen Bereich sagen, in der Energiepolitik ist es in der Tat schwierig, uns mit den Unionsparteien einig zu werden. Das war aber von vornherein klar. Ich weiß es von Kollegen in anderen Bereichen, beispielsweise in der Gesundheitspolitik, wo es deutlich besser vorangeht. Hängt an den Themen und es hängt natürlich auch an den agierenden Kolleginnen und Kollegen.
Es gibt ja so manche, die gesagt haben, nach Sachsen, nach Brandenburg, ja, geht's mit der Großen Koalition weiter bergab. Sie wird auch brechen nächstes Jahr Bundestagswahl. Wie ist Ihre persönliche Einschätzung?
Also für die SPD haben wir ja einen klaren Fahrplan. Wir werden auf unserem Parteitag im Dezember darüber entscheiden, wie es weitergeht. Ich finde da eine sehr nüchterne Analyse gut. Es gab vor einigen Wochen eine Bilanz eines Instituts, wo auch mal geguckt worden ist, was ist schon umgesetzt worden in der Großen Koalition. Das ist sehr viel und vor allem ist sehr viel SPD-Politik umgesetzt worden. Also von der reinen Fach- und Sachbilanz stehen wir positiv da, auch als Sozialdemokraten. Wir müssen vielleicht etwas mehr darüber reden und wir müssen auch gucken, dass die Erfolge am Ende des Tages nicht bei Frau Merkel, sondern bei uns landen. Ich finde, das beste Beispiel, dass was schief läuft in der Kommunikation, ist, dass Frau Merkel die Ehrendoktorwürde an der Harvard-Universität bekommt für den Mindestlohn und die Ehe für alle. Mindestlohn haben wir durchgesetzt, Ehe für alle hat sie dagegen gestimmt. Und wenn das im Ausland so ankommt, das macht die Misere der SPD ziemlich deutlich.
Und das tut weh. Ein blaues Auge tut auch weh. Aber abgewendet scheint vorerst ein Bruch der Großen Koalition in Berlin. Das wäre noch schmerzhafter gewesen. Manche hatten ja im Vorfeld der Wahlen schon darüber spekuliert, dass noch deutlichere Verluste für SPD und auch CDU ein politisches Erdbeben in Berlin nach sich ziehen könnten. Einen gewissen Rückhalt mögen die beiden Parteien auch aus dem jüngsten ZDF-Politbarometer schöpfen. Danach gehen nur noch rund 22% davon aus, dass die Koalition platzt. Im Juni waren es noch mehr als 30. Deutlich auf 62% sei auch der Anteil derer gestiegen, die meinen, dass die Bundesregierung eine gute Arbeit mache. Vielleicht deutet sich da nach den heiklen Wahlen im Osten eine Stabilisierung an. Diese Frage ist, auch wenn man das bei der SPD nicht so richtig zugeben will, auch mit der Führungsfrage verbunden. Die Sozialdemokraten suchen ja bekanntlich nach einer neuen Spitze, einer Doppelspitze. Und darunter gibt es Befürworter und Gegner der GroKo. 7 Teams und ein Einzelbewerber sind ins Schaulaufen eingetreten, auf insgesamt 23 Regionalkonferenzen. Ein teurer Wanderzirkus quer durch die Republik. Finanzminister Olaf Scholz, SPD-Vize Ralf Stegner und der Fliegenfreund Karl Lauterbach gehören noch zu den bekannteren Gesichtern. Es gibt aber auch Teams, denen gerade weil sie nicht in der ersten Reihe der Partei stehen, gute Chancen eingeräumt werden. Und die erste Konferenz in Saarbrücken jetzt in dieser Woche hat offenbar das Gefühl bestärkt, dass man auf dem richtigen Weg sei.
Dass das Konzept Regionalkonferenz funktionieren kann, hat der Auftakt in Saarbrücken gezeigt. Was wohl vor allem daran liegt, dass es kaum um taktische Fragen ging à la GroKo ja oder nein, sondern um Themen, soziale Themen, wie Rente, Pflege, Verteilungsgerechtigkeit.
Wie kein anderer steht Norbert Walter-Borjans für Steuergerechtigkeit, Steuerehrlichkeit. Und er stellt eine ganz wichtige Frage, das ist die Verteilungsfrage. Und ich finde, damit ist er wie kein anderer, wie gesagt, geeignet, mit euch gemeinsam, mit mir gemeinsam die Glaubwürdigkeit und die Erkennbarkeit der SPD zu entwickeln.
sagte die baden-württembergische Bundestagsabgeordnete Saskia Esken über ihren Teampartner, den ehemaligen NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans. Ein weiteres zentrales Thema an diesem Abend: Klimaschutz. Die sozial-ökologische Wende ist offenbar ein Leitprojekt, mit dem die SPD bei den Wählern wieder punkten, sich politisch profilieren will. Lauterbach und Scheer brachten es auf den Punkt.
Aber wir kämpfen für eine gerechte links-grüne SPD.
Ein Satz, den ich definitiv nicht mehr hören möchte für unsere Partei, ist, dass wir doch bitte schön nicht grüner als die Grünen sein sollen.
Und die Bewerber gaben sich durchaus selbstkritisch. Denn dass die SPD offenbar nicht mehr ankommt bei den Menschen, keine inhaltliche Linie findet, das liege auch daran, dass in der Partei zu oft und oft zu unfair gestritten werde, glaubt Gesine Schwan.
Wir brauchen eine geistige Erneuerung.
Schwan ganz im Duktus der Politologin. Das tat der Wirkung ihres Auftritts aber keinen Abbruch. Sie und ihr Teampartner Ralf Stegner kamen beim Publikum, gemessen am Applaus, mit am besten an. Relativ blass dagegen, das einzige wirkliche politische Schwergewicht auf dem Podium, Finanzminister Olaf Scholz. Nur wenige Fragen aus dem Publikum gingen direkt an ihn. Und wenn, dann waren das die schärfer formulierten. Und so verlief auch der ganze Abend der Sozialdemokraten in Saarbrücken. Ehrlich, offen, fair, solidarisch. Die SPD hat aus ihren Fehlern gelernt. Das wollten die Bewerber offensichtlich zeigen. Und offensichtlich hat es den Absturz der Volkspartei SPD gebraucht, um am Boden der Tatsachen anzukommen. Der erste Schritt auf dem harten Weg zurück, er wurde in Saarbrücken zur Überraschung vieler selbstbewusst gemacht.
So die Einschätzung von Caroline Diller. Timon Gremmels, der Chef des SPD-Bezirks Hessen-Nord, möchte die Personalsuche in der SPD beileibe nicht auf ein Pro- oder Contra-Große Koalition reduziert sehen.
Also wir trennen die beiden Debatten. Es geht jetzt hier nicht nur um die Frage Ja oder Nein zur GroKo. Das würde zu kurz greifen. Das neue Führungsduo der SPD muss auch über den Tag hinaus denken. Die müssen auch die nächste Bundestagswahl, wann immer sie ist, im Blick haben, aber auch die SPD zukunftsfähig positionieren und nicht tagesaktuell GroKo-Fragen alleine diskutieren. Das schwingt natürlich immer mit, aber wir haben ein klares Verfahren, wie wir es machen. Jetzt wird es erstmal so sein, dass wir nach den Regionalkonferenzen unser Mitgliedervotum haben und dann auf dem Dezemberparteitag, Anfang Dezember, entscheiden wir darüber, ob es und wie es mit der Großen Koalition weitergeht.
Glauben Sie wirklich, dass man diese Frage ausblenden kann?
Was ich von den Mitgliedern mitbekomme, ist, dass sie nicht eine GroKo-Debatte alleine führen wollen, sondern sie wollen sehen, wie sich die Kandidaten für die neue SPD-Spitze die Partei vorstellen, Parteiarbeit vorstellen, die Programmatik über den Tag hinaus vorstellen. All die Kandidaten, die es nur auf eine GroKo-Frage, ja oder nein, reduzieren, ich glaube, die werden, das ist nicht das, was die Mitglieder wollen. Unsere Mitglieder wollen sozusagen eine Perspektive haben über den Tag hinaus und deswegen muss das im Mittelpunkt der Auseinandersetzung stehen und nicht nur die GroKo-Frage.
Hätten Sie sich persönlich auch ein paar, sagen wir mal, zukräftige Kandidaten gewünscht? Ich meine, Olaf Scholz' Nominierung wirkt ja fast wie eine Verlegenheitslösung, weil sonst aus dem eigentlichen Establishment so richtig keiner gesprungen ist. Alle anderen sind eher aus der zweiten Reihe.
Ja, aber die zweite Reihe muss ja nicht schlecht sein. Wer kannte Frau Baerbock, bevor sie grüne Parteivorsitzende geworden ist? Niemand. Und heute macht sie, und ich darf das als Sozialdemokrat sagen, durchaus einen guten Job, zumindest was die grüne Politik betrifft. Insofern ist es auch eine Chance, mal neue Gesichter zu bekommen. Und ich finde, wir haben auch in der zweiten Reihe hervorragende Kandidatinnen und Kandidaten. Insofern werden die nächsten Regionalkonferenzen spannend sein. Und ich glaube noch nicht, dass die Messe gelesen ist. Ich glaube, dass das Rennen in der Tat offen ist.
Das heißt, Scholz ist kein Selbstläufer, könnte man ja meinen. Bundesfinanzminister, Vizekanzler, derjenige, der sozusagen ja im Moment auch ein bisschen eigentlich eine der führenden Figuren ist.
Er ist sicherlich einer der Favoritenkandidaten, auf jeden Fall. Aber ich finde, dass wir auch in der zweiten Reihe spannende Kandidaten haben. Und er muss sich genauso dem Votum der Mitglieder stellen wie die anderen Kandidaten auch. Insofern glaube ich nicht, dass er einen Amtsbonus, einen Vizekanzlerbonus hat. Vielleicht ist sogar mitunter ein Nachteil für manches Mitglied, dass er diese Position hat. Insofern, das Rennen ist aus meiner Sicht offen.
Mein Timon Gremmels, und das spiegeln wir jetzt mal mit Beobachtungen von außen. Und dafür zuständig ist unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller. Sie beobachtet schon lange Jahre die SPD.
Also die Partei versucht ganz klar, dieses GroKo-Thema kleinzureden. Dann kommt auch immer gerne der Verweis auf eine parteiinterne Umfrage, die sie gemacht haben. Da lag das Thema relativ weit hinten bei den Mitgliedern. Ich glaube, es war Platz 21 von 46 Fragen. Was darauf hinweisen könnte, dass das stimmt, war, dass keine einzige Frage aus dem Publikum zu diesem Thema kam. Aber ich glaube, vielleicht war das auch gar nicht nötig, weil die Kandidaten haben von selbst sehr viel drüber geredet. Also allen voran Karl Lauterbach, der eigentlich in jeder Antwort nur gesagt hat, und weil das so ist, müssen wir raus aus der GroKo. Aber auch viele viele andere. Also wir haben wirklich gesehen, dass die GroKo-Skeptiker da auch deutlich überwogen haben auf dieser Bühne. Und ich habe schon festgestellt, dass gestern wirklich immer relativ viel Applaus kam, wenn es Kritik an der GroKo gab. Also jetzt zu sagen, das interessiert die Mitglieder eigentlich gar nicht, da macht sich, glaube ich, die Parteiführung was vor.
Mhm. Wenn du so in Berliner Fluren dich umhörst bei den Sozialdemokraten, wie stehen so die Wetten? Wer liegt am Ende vorne?
Ich erlebe ehrlich gesagt hier die Genossen als sehr vorsichtig, weil wenn ich frage, dann sagen die auch oft ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, weil 90% ungefähr der Parteimitglieder, die kommen niemals zu irgendeiner Ortsvereinssitzung und da weiß eigentlich auch niemand, wie die ticken. Wen finden die gut? Wen wählen die? Sind die doch eher linker? Sind die vielleicht doch eher sehr mittig pragmatisch ausgerichtet? Was ist denen wichtig? Wollen die irgendwie Stabilität und Sicherheit oder wollen die ganz gerne mal was Neues wagen? Was ich schon relativ auffällig finde, ist, dass ein Team im Moment sich so rauskristallisiert, wo Leute in die Offensive gehen und sagen, ja, die finden wir gut. Und das ist das Team Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, also der ehemalige Finanzminister von NRW und die Abgeordnete aus Baden-Württemberg. Er ist da, glaube ich, schon so das Zugpferd, weil der hat ja so ein bisschen Robin-Hood-Status als Steuersünderjäger, auch mit diesem Ankauf von Daten-CDs aus der Schweiz und so weiter. Aber zum einen haben sie ihren Landesverband hinter sich, NRW. Das ist ja nun schon mal ein großes Land und die stellen auch viele Delegierte auf den Parteitag. Dann hat sich der Juso-Chef Kevin Kühnert sehr klar für die beiden ausgesprochen. Und gut, man muss jetzt nicht davon ausgehen, dass gleich alle 80.000 Jusos da komplett dahinter stehen, aber das ist auch schon mal eine Hausnummer. Und dann eben gestern die eine Überraschung auf der Regionalkonferenz, dass das Team Lange-Ahrens gesagt hat, wir ziehen zurück und unterstützen jetzt auch Nova-Bo-Esken. Also da würde ich sagen, die haben im Moment schon zumindest so einen ganz guten Anfangsschwung.
Von außen könnte man meinen, naja, Olaf Scholz, Vizekanzler, Finanzminister, der muss es eigentlich werden, weil er im Prinzip die einzige Figur ist, die einem breiteren Publikum wirklich bekannt ist.
Ja, zumindest wenn ich hier rede, sagen auch viele, sie gehen davon aus, dass dieses Team in die Stichwahl kommt, von der ich auch ausgehe. Also ich glaube, da wird niemand in der ersten Runde über 50% holen. Aber viele, mit denen ich hier gesprochen habe, die haben das mit so ein bisschen einer schmerzverzerrtem Gesicht gesagt, dass das Team Scholz-Geiwitz wohl in die Stichwahl kommt, weil viele hier wollen es nicht. Ich glaube, dass Olaf Scholz natürlich ein großes Problem hat. Wir haben das auch gestern gemerkt. Da gab es eine Szene und eine sehr deutliche Frage an ihn. Vielleicht hören wir da mal kurz rein.
Olaf, wie kann man mit Glaubwürdigkeit jemandem erklären, dass derjenige, der uns letzten Endes auch maßgeblich beteiligt in Funktion in dieses Tal der Tränen, in diese Niederungen der heutigen Ergebnisse geführt hat, heute zukünftig für Glaubwürdigkeit und soziale Gerechtigkeit in der SPD stehen. Da habe ich ein Erklärungsproblem.
Also man hört schon, da gab es auch relativ viel Applaus für und das ist natürlich wirklich der Knackpunkt für Olaf Scholz. Der ist ewig dabei, war praktisch an allem auch beteiligt. Wie kann man dem zutrauen, dass er einen Neustart will? Olaf Scholz, finde ich, hat das gestern relativ gut gemacht.
Schönen Dank für deine Frage und auch für die klare Ansprache dabei. Ich will aber ausdrücklich dazu sagen, es gehört ein bisschen zu meiner Geschichte dazu, dass ich mich nicht gemeint fühle.
Wäre Scholz beschädigt politisch als Vizekanzler, wenn er nicht gewählt würde?
Das wird hier ehrlich gesagt unterschiedlich gesehen. Es gibt auch diejenigen, die sagen, nein, eigentlich gar nicht. Er hat zumindest dann gezeigt, dass er sich getraut hat und käme damit eventuell auch immer noch als Kanzlerkandidat im nächsten Bundestagswahlkampf in Frage. Viele hier glauben ja eh, dass das eigentlich das ist, was Scholz sehr viel lieber machen würde, nämlich Kanzlerkandidat und naja, als Hoffnung Kanzler zu sein, als tatsächlich Parteichef zu werden.
Nehmen wir noch einen Namen, Michael Roth, wenn man so will, den hessischen Kandidaten aus Nordhessen und von dort auch nominiert, zusammen mit der ehemaligen nordrhein-westfälischen Familienministerin Kampmann. Haben die Chancen?
Ich würde sagen Außenseiterchancen. Die fallen, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen raus. Die sind so ein bisschen die netten Normalos, weil wir haben so die ganz Linken, die teilweise doch auch so als Typen total auffallen. Also Karl Lauterbach mit seiner Fliege oder Gesine Schwan und so weiter. Und dazwischen wirken sie sehr normal. Sie haben wirklich viel Leidenschaft schon in diese Kandidatur gesteckt. Sie waren ja auch die Ersten, die sie verkündet haben, haben viele Ideen präsentiert, zum Beispiel zum Thema Parteiumbau. Und da auch wirklich ganz neue Sachen, dass sie zum Beispiel sagen, zwei Sitze im Vorstand sollen ausgelost werden, dass da einfach mal Leute reinkommen, die da sonst über die Parteistrukturen nicht reingespült würden. Also ich könnte mir vorstellen, dass die so ein bisschen unter die Räder kommen zwischen den sehr Bekannteren, die auch jetzt schon viel Schwung haben und irgendwie den etwas linken Verrückten, dass sie da nicht so ganz zeigen können, was in ihnen steckt.
Meint Sabine Müller aus dem Hauptstadtstudio in Berlin.
HR Info. Politik.
Bleiben wir beim Stichwort Hessen. Thorsten Schäfer-Gümbel, der hessische SPD-Chef, noch ist er es ja, wäre vielleicht sogar angetreten in Berlin für den dortigen Chefposten, wenn er nicht schon vorher seinen Abgang aus der Politik verkündet hätte. Schäfer Gümbel hatte als Interimsvorsitzender bei dieser ersten Regionalkonferenz noch einmal einen Auftritt. In Hessen tritt er dagegen ab.
Es ist ein Tag, in dem es natürlich eine ordentliche Portion Wehmut gibt, keine Bitterkeit. Ich glaube, dass man das auch in den letzten Wochen gespürt hat, dass ich im Guten gehe, dass ich mich auf meine neue Aufgabe freue.
Nancy Faeser, Schäfer-Gümbels Kronprinzessin, hat in dieser Woche den Fraktionsvorsitz übernommen. Im November soll sie auch Landesvorsitzende werden und zeigt, auf ihre Partei angesprochen, der es ja nicht besonders gut geht, ganz große Gefühle. In HR Info das Interview meint sie unter anderem:
Das ist meine große Liebe zur SPD. Die Sozialdemokratie ist eine so stolze, traditionsreiche Partei, die es wie keine andere geschafft hat, immer an den entscheidenden Stellen in der Geschichte auf der richtigen Seite der Demokratie zu stehen. Und das erfüllt mich mit Stolz.
Faesers Wahl hat viele Gefühle ausgelöst, nicht nur bei ihrer Partei, bei der SPD, sondern auch überhaupt im Landtag.
Dieser Tag begann für Nancy Faeser erst einmal mit einer Wahl. Vielen Gratulationen und mit Blumen.
Oi, 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 oi.
Als der FDP-Fraktionsvorsitzende René Rock seinen Blumenstrauß überreichte, ging erst einmal ein Raunen durch den Plenarsaal. Landtagspräsident Boris Rhein, CDU, konnte den großen Blumenstrauß nicht unkommentiert lassen.
Der ist so groß, dieser Blumenstrauß, der ist so groß, dass er rausgetragen werden muss, weil er unsere Platzprobleme noch verschärfen würde, lieber René. Wie willst du diesen Blumenstrauß denn steigern? Was willst du deiner Frau denn sagen, wenn du solche Blumensträuße hier im Plenarsaal verschenkst?
Spottete Boris Rhein und nannte es liberale Grandezza. Aber trotz der vielen Gratulationen und des vielen Lobs innerhalb der Partei, aber auch durch die politischen Fraktionen hindurch, Nancy Faeser hat gleich bei ihrer allerersten Rede als neue Fraktionsvorsitzende klargemacht, dass sie nicht auf Kuschelkurs gehen würde. Kein Wunder, ging es dabei doch um ein durch und durch sozialdemokratisches Thema, den Mietendeckel. In ihrer Rede griff Faeser die Landesregierung scharf an. Die CDU habe die alleinige Verantwortung dafür, dass die Zahl der Sozialwohnungen abgebaut wurde. Und auch der grüne Wohnungsbauminister bekam sein Fett weg.
Wir finden uns mit steigenden Mieten nicht ab, Herr Al-Wazir. Das reicht nicht. Machen Sie ein Bündel von Maßnahmen. Dann haben Sie uns an unserer Seite. Stimmen Sie unserem Gesetzentwurf und unserem heutigen Antrag zu.
Was wird in Zukunft anders mit einer SPD-Fraktionschefin? Nancy Faeser will eine Sozialdemokratie, die nah an den Menschen ist.
Ich möchte über unsere Ideen mit den Menschen diskutieren. Für mich ist wichtig, dass Politik alltagstauglich ist, dass die Menschen auch verstehen, worüber wir reden und warum wir Dinge machen. Ich glaube, da haben wir sehr viel Erklärungsbedarf.
Inhaltlich will sie sich vor allem verstärkt um Umweltthemen kümmern. Auch das hat sie nochmal betont.
Ich habe selbst einen Sohn. Viele Eltern treibt um, in welcher Welt wir übermorgen leben werden. Und deswegen müssen wir gerade auch in Hessen mehr Maßnahmen ergreifen, um dem entgegenwirken zu können.
Nancy Faeser, 49 Jahre, Juristin und Mutter. Sie verkörpert eine moderne, zielstrebige Politikerin, die nicht nur innerhalb ihrer Partei sehr geschätzt wird. Spätestens nach heute dürfte klar sein, dass mit ihr vieles anders werden wird. Darauf muss sich die SPD einstellen, aber auch der politische Gegner.
Meint meine Kollegin Ariane Focke. Nancy Faesers Start kann natürlich die Probleme der SPD auch hier in Hessen nicht übertünchen. Das weiß sie auch, das hat sie auch in HR Info das Interview am Tag ihrer Wahl bekräftigt. Nach einer Gratulation ihres Fraktionskollegen Günther Rudolph.
Es gibt eine chinesische Weisheit. Auch der weiteste Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Und diese Landtagsfraktion will, dass die nächste Ministerpräsidentin eine Sozialdemokratin ist. Wir wollen, dass am 18. Januar, sofern die Wahlperiode regulär verläuft, 2024 die CDU-Herrschaft in Hessen beendet ist. Wir wollen eine andere Politik für die Menschen. Und wer glaubt, dass die sozialdemokratische Partei und Fraktion nicht gebraucht wird, der wird sich täuschen.
Wow. Das ist Günther Rudolph, der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, der sie nach ihrer Wahl sozusagen beglückwünscht hat vor der Fraktion. Und das sind ja reichlich vollmundige Worte angesichts der Tatsache, dass die SPD zumindest ja auf Bundesebene irgendwo bei 15% ist, in Hessen vielleicht um die 20, rein geschätzt jetzt. Wird Ihnen da nicht auch manchmal Angst und Bang, was diese Erwartungen angeht? Ich meine, das ist ja nun schon mal ein ganz weiter Weg, der sich da abzeichnet.
Also zunächst war das ja ein sehr nettes Gratulieren von Herrn Rudolph nach meiner Wahl als Fraktionsvorsitzende.
Das ist eine Ansage auch gewesen.
Ja,
ne?
Und ich glaube auch, dass es gerade dieser Tage, wo es um die SPD nicht gut steht insgesamt, wichtig ist, die eigenen Leute zu motivieren.
Was ihr gelungen ist, ist zumindest für den Moment eine Art Stimmungswandel in der Partei, übrigens auch bei manchen Journalisten der Landtagspresse, beispielsweise bei Ewald Hetroth von der FAZ.
Mit Nancy Faeser wird vieles besser. Sie ist eine Persönlichkeit, die eine nette, angenehme Normalität ausstrahlt. Das ist in der Politik schon mal ganz viel wert. Sie kommt aus dem Main-Taunus-Kreis. Es ist ein Unterschied, ob man aus dem Ballungsraum Rhein-Main kommt oder ob man aus Mittelhessen kommt. Sie ist mit ihren Positionen stärker in der Mitte vertreten, als Schäfer Gümbel es war.
Ute Wellstein, die Leiterin unseres hr-Fernsehstudios in Wiesbaden, die sieht vor allem atmosphärische Veränderungen.
Ich glaube, Nancy Faeser ist ein ganz anderer Typ als Thorsten Schäfer-Gümbel. Das ist eine fröhliche Person, eine anpackende, der nimmt man ab, dass Politik auch Spaß machen kann. Die ist nicht so verkopft. Ich glaube, sie redet so, dass man sie gut verstehen kann und macht es nicht zu kompliziert. Das sind eigentlich gute Voraussetzungen, finde ich, für die SPD. Aber wenn die sich auf Bundesebene nicht wieder berappelt, dann hat auch Nancy Faeser, glaube ich, keine Chance, die hessische SPD wieder groß zu machen.
Die Person ist das eine, die politische Ausrichtung das zweite. Wird es nennenswerte Kurskorrekturen bei der hessischen SPD unter Faeser geben, deiner Ansicht nach?
Ich glaube eher kleinere Korrekturen und eine Änderung des Stils. Aber wir werden in den nächsten Jahren keine fundamental andere SPD hier erleben, als sie es in den vergangenen Jahren war. Das glaube ich nicht.
Und so wirken manche öffentlich vorgetragenen Überlegungen, ob man es hier eventuell sogar mit der nächsten Ministerpräsidentin von Hessen zu tun habe, meines Erachtens auch ein bisschen übertrieben. Die SPD ist bei der letzten Landtagswahl in Hessen auf Platz 3 hinter CDU und Grüne gerutscht. Und wo der Bundestrend bislang anhaltend mau ist, wird natürlich auch Faeser zu kämpfen haben. Die SPD ist ja nicht nur auf der Suche nach neuen Köpfen, sondern auch nach einem neuen Profil. Erneuerung steht seit geraumer Zeit auf den Fahnen der Partei. Aber was heißt das? Und wie weit ist man damit? Darüber habe ich noch einmal mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller gesprochen. Aber zunächst habe ich sie gefragt, wie denn der Wechsel in Hessen dort gesehen wird und welche Rolle der Hessische Landesverband dort eigentlich spielt.
Also meiner Wahrnehmung nach ist das durchaus noch eine wichtige Rolle. Klar, der gehört nicht zu den ganz Großen wie Niedersachsen oder NRW, aber unter anderem auch, weil NRW gerade ein ziemlicher Totalausfall ist, kommt, glaube ich, den Hessen eine recht wichtige Position zu. Schäfer-Gümbel war vor allem auch als Person wichtig. Das haben hier auch ganz viele in Berlin gesagt, als er eben seinen Abschied aus der Bundespolitik verkündet hat. Er war schon ein wichtiger Brückenbauer. Er hat zu vielen Leuten Kontakt gehabt, hat sich da nicht irgendwie auf einen Parteiflügel konzentriert, sondern hat wirklich mit vielen Leuten geredet. Und ich glaube, was für die Bundespartei hier jetzt auch wichtig ist, dass man auch Nancy Faeser, seine Nachfolgerin, sehr schätzt. Sie war ja auch schon mehrfach im Gespräch, wenn es darum ging, hier Posten zu besetzen, also Generalsekretärin, auch Ministerposten. Das ist sie dann jeweils nicht geworden, vermutlich auch, weil sie einfach jetzt im Land so wichtig ist. Aber ich glaube, da setzt die Bundespartei auf relativ viel Kontinuität, was die Rolle Hessens angeht.
Schäfer-Gümbel war ja einer, der immer wieder die Erneuerung der Partei eingefordert hat, auch mit seinem Namen verbunden hat. Ist da eigentlich was zu bemerken?
Also inhaltlich ist schon ein bisschen was passiert. Wenn man sich zum Beispiel das Sozialstaatspapier anguckt, was Anfang des Jahres verabschiedet wurde, mit dem die SPD ja vor allem auch versucht, das Hartz-IV-Trauma hinter sich zu lassen. Also da hat sie sich einfach bewegt, da ist was passiert, das trägt auch seine Handschrift mit. Was die Strukturen angeht, das war ja auch nach der Bundestagswahl die ganz klare Ansage, wir müssen an den Strukturen was ändern. Und da ist tatsächlich bisher überhaupt nichts passiert. Da haben wir, ich glaube, es war Anfang dieser Woche, nochmal den Generalsekretär gehört, der nochmal einen Zwischenstand aus der zuständigen Kommission berichtete und der auch nochmal sagte, ja, wir müssen was ändern und alles muss irgendwie agiler werden und kleiner und die Mitglieder sollen stärker eingebunden werden. Also das ist das, was wir seit 2 Jahren hören.
Abschließend ganz kurz die Frage nach den Landtagswahlen von Brandenburg und Sachsen. Wie nimmst du in Berlin die Stimmung jetzt wahr? Gibt es pure Verzweiflung oder so eine Stimmung vielleicht auch angesichts der Regionalkonferenzen? Jetzt gilt's.
Also verzweifelt würde ich sagen, nein, dadurch, dass das in Brandenburg nochmal geklappt hat mit diesem Sieg, der ja glanzlos war, aber immerhin hat es geklappt für die SPD, das war ganz, ganz wichtig. Also wenn das schief gegangen wäre, ich meine Sachsen, das einstellige Ergebnis war eingepreist, also das war wichtig für die SPD. Natürlich schauen die jetzt auf Ende Oktober auf Thüringen, wie es da ausgeht, auch nochmal zittern, aber insgesamt habe ich tatsächlich das Gefühl, die wollen es jetzt wissen, die wollen auch bei wichtigen Themen wie Klimaschutz und so weiter, dass in der Koalition jetzt noch was geht. Ob das tatsächlich funktioniert, werden wir in den nächsten Wochen sehen.
Der Blick richtet sich jetzt natürlich auf die Personalentscheidung und auf den nächsten Parteitag Anfang Dezember. Dort sollen die neuen Chefs endgültig gekürt werden. Und die Frage, ja oder nein zur GroKo, steht dann auf der Tagesordnung. Nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich. Das war HR Info Politik. Den Podcast zur Sendung finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Christopher Plass.